Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Living it another way, to live it up another day. Wer jetzt zu Gast ist, können sich viele wahrscheinlich schon denken. Wenn er nicht ganz auf dem Damm ist, dann sage ich nochmal. Genau, das ist die 8000 Watt Hymne. Heute ist der Julian bei mir. Vielen auch bekannt von seiner 8000 Watt Insta-Seite oder als der 8000 Watt Mann. Herzlich willkommen.
Ja, gute Rick. Was geht? Alles fit?
alles fit bei mir. Ja, fangen wir erstmal an. Du bist gestern extra für diese Folge hier mit dem Rad von Offenbach nach Köln gefahren.
Genau. Also wir hatten gesagt, okay, ich komme einfach nach Köln. Und dann hatte ich mir gedacht, top, dann fährst du auch mit dem Rad hier runter. Die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Und ich hätte ja auch gesagt, ich fahre so zwischen 9 und 11 los. Gut, dann wurde es auch 11:30. Und war gut. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, bei 30 Grad hier runterfahren, es waren über 200 Kilometer, gut. Bin aber erst durch den Taunus gefahren, weil ich dachte, ah, das ist ein bisschen, schattig. Okay. Ich muss halt die ganze Zeit die Berge hoch. Aber nee, und dann, ich glaube, ab Koblenz am Main lang, am Rhein lang. Ja, und dann war ich auch irgendwann hier.
Genau. Gestern Abend um 9 Uhr oder so bist du dann hier angekommen. Ich bin ja noch kurz entgegengefahren auf dem Stadtrad den letzten Kilometer. Und ich bin morgens trainieren gefahren mit André und Nils zusammen. Und auch noch kurz mit Nikias Arndt. Wir waren zu viert unterwegs in der Eifel. Und ich muss auch momentan ein bisschen intensiver trainieren. Jetzt die Saison steht an. Und was ich letzte Woche, hatte ich eigentlich denselben Trainingstag an sich, musste ich 3x15 Minuten so an der Schwelle Intervalle fahren. Und letzte Woche war es so, 3x15 Minuten wäre kein Problem gewesen. Ich hätte auch noch ein viertes Mal fahren können. Und gestern, weil es ja dann auf einmal dieser Wetterumschwung und so total warm, bin ich schon den ersten gefahren, habe schon so gemerkt, boah, irgendwie ist es total schwer heute. Da habe ich den zweiten noch gefahren und nach dem zweiten war ich wirklich total im Arsch schon und habe so gesagt, ey, ich fahre jetzt einfach nach Hause, so also mit den Jungs zusammen. Wir hatten dann irgendwie 4 Stunden am Ende. Aber ich habe halt das dritte Intervall gecancelt. Und auch als ich zu Hause ankam, ich war total kaputt, ich war voll breit durch die Hitze, durch das Wetter. Und wir fahren ja mal früh los, 9 Uhr oder so, zack, war ich halt irgendwie um 1:15, 2 wieder hier. Und da warst du gerade so in den ersten 2 Stunden deines Trainings, hast gerade geschrieben, Junge, ich bin gerade in Wiesbaden, ich gehe jetzt los. Und ich so, ey, ich habe gefühlt, wie ein Hitzeschock. Also, heute ist echt ein harter Tag, um 200 zu fahren oder 220, was du am Ende hattest. Viel Spaß. Dann so, nee, ich fahre durch den Wald und so. Ja, am Ende werde ich vielleicht ein bisschen frittieren. Und dann, als du abends um 9 Uhr ankamst, richtig so, Alter, ich bin so fertig. Erster richtig heiße Tag des Jahres und direkt mal irgendwie 8 Stunden auf dem Rad verbracht. Ja, geil.
Ja, das hast du mir ja geschrieben, so von wegen, dass nach deiner Trainingseinheit, dass, ey, Julie, ich bin so im Arsch. Ich so, oh, scheiße, ey, fuck, was habe ich mir denn da eingebrockt? Aber gut. Ich hatte mir gedacht, im Taunus wird es frisch, ist ja auch ein bisschen höher, wird es bestimmt auch kühl sein. Bullshit, aber egal, es hat trotzdem Spaß gemacht, so einfach mal alleine, wie gesagt, hier runter und von A nach B zu kommen, finde ich es auch immer viel entspannter als, also für mich jetzt, ja, als, okay, wir fahren jetzt hier lang und dann wieder nach Hause, aber gut, es sind ja auch nochmal 2 Welten, sagen wir so.
Ja, jetzt bist du endlich mal zu Gast hier bei mir im Podcast und ich denke mal, für viele wirst du so ein bisschen so ein Mythos sein. Also die folgen dir auf Instagram, die denken, ey, cooler Typ so, aber was macht der eigentlich den ganzen Tag? So lebt er das? Und das habe ich mir so ein bisschen als Aufgabe für die Folge genommen, dass man dich auch ein bisschen besser kennenlernt und ein bisschen erfährt, was so hinter dem ganzen 8000 Watt Hype steckt und wie es dazu gekommen ist. Und ich glaube, wir fangen am besten mal auch an, damit die Leute verstehen, worüber wir uns kennen. Wir kennen uns ja nicht irgendwie, seitdem du 8000 Watt machst, dass ich dir mal geschrieben habe. Wir haben uns, habe ich überlegt, das war Anfang 2018, ne? Das ist jetzt schon immer 2 Jahre her, haben wir uns kennengelernt. Und damals gab es das 8000 Watt noch gar nicht, habe ich überlegt. Oder da hast du vielleicht gerade damit angefangen, aber das war auf jeden Fall, wenn es es schon gab, noch ganz klein, aber das gab es, glaube ich, damals noch gar nicht.
Ja, also ich muss auch da nochmal zurückdenken. Also ich weiß, dass 8000 Watt so der Hashtag und also wann ich es so benutzt habe, sagen wir mal jetzt im privaten Bereich, war, boah, vielleicht war das, habe ich angefangen damit 2018, 2017, da waren wir mit Freunden von Guilty, waren wir in Südfrankreich für so eine Woche Training oder beziehungsweise Urlaub zusammen machen, um jeden Tag zu ballern. Und da ist es so rausgekommen, hat mir letztens ein Freund gesagt, der Peter von Standard hat mir das letztens gesagt, so wie es zu dieser Aktion kam, dass ich da irgendwie an so einem Postkartenständer gedreht habe und dann an den Strand gekommen bin und meinte, ah ja, weil ich, wenn ich im Urlaub bin, immer gerne Postkarten schreibe, ich habe da 8000 Watt an dem Postkartenständer gedreht, weil natürlich, als ich dort ankam, alle irgendwie über Wattwerte und so weiter geredet haben. Ich dachte so, Leute, wir sind jetzt hier in Frankreich, wir gehen jetzt Radfahren. Ich bin jetzt nicht bei einer Fortbildung von Elektrotechnikern mit den Wattwerten. Da ist es im Endeffekt gekommen. Und 2018, genau, da haben wir uns ja beim Flo getroffen in Frankfurt. Das war für dich, das war die erste Tour oder war das die zweite?
Nee, das war die zweite Tour.
Die zweite Tour,
genau,
gell?
Ja, genau.
Genau, wo du noch das Videotagebuch gemacht hattest.
Genau, es war darauf, wäre ich jetzt zu sprechen gekommen.
Aber ob ich 2018 noch 8000 Watt, ob ich den Kanal habe, boah, da muss ich mal nachgucken. Weil jetzt haben wir 2020, 2019 hatte ich, glaube 2000.
Ich glaube, es war so 2018 so
angefangen. Habe ich angefangen, also beziehungsweise den eigenen Account zu machen, die Webseite, genau. Und da dann, sagen wir mal, spezieller 8000 Watt Content so zu generieren oder beziehungsweise das, was ich erlebe, halt online zu stellen. So.
Genau. Und ich glaube mal, dass Leuten in unserem Alter, dem müssen wir nicht erklären, was 8000 Watt ist. Ich glaube, das geht ja wirklich mittlerweile einher. Also ich glaube, selbst bei mir auf dem Instagram-Account, egal welches Bild ich poste, da steht eigentlich immer irgendwas mit 8000 Watt. Und wehe man postet mal ein Bild auf dem kleinen Blatt, dann hat man direkt 20 Kommentare darunter. Aber auch, sag ich mal, für, ich habe ja Hörer auch, die jetzt vielleicht kein Instagram oder so haben. Das ist eigentlich gerade einfach so der heiße Shit unter den Kids, würde ich es mal nennen jetzt einfach mal. Es gibt gerade einen totalen Hype um diese Instagram-Seite von 8000 Watt und um Julian, weil er einfach, glaube ich, so einen Lebensstil verkörpert, was du gerade gesagt hast. Das 8000 Watt ist ja so ein bisschen auch, ich will nicht sagen eine Parodie auf die ganzen Wattwerte, aber so jeder erzählt über seine Wattwerte und du sagst einfach, ey komm, 8000 Watt, Full Force voraus, so aus Spaß. Einfach ballern, einfach Spaß haben und es geht einfach mehr um den Lebensstil. Und nachdem das gesagt ist, wie wir uns kennengelernt haben, es war bei dem Flo. Ich habe damals mit dem Flo, der hat für eine, wie sagt man, eine Medienagentur gearbeitet, mit dem ich im engen Austausch stand. Und wir hatten einfach für die zweite Tour de France, die dann anstand 2018, in meinem zweiten Jahr bei Katjuscha Alpecin, hatten wir uns zusammen überlegt, dass ich ja vielleicht mal so ein Videotagebuch machen kann. Ich habe das damals Rix World Tour genannt. Hatte dann damals die romantische Idee, so jeden Tag so ein Video hochzuladen, was natürlich sehr naiv war, weil ich dann in der Tour, in dem Tourstress relativ schnell gemerkt habe, okay, jeden Tag mich hier nach der Etappe noch hinsetzen und ein Video schneiden und doch auch Clips drehen während vor und nach der Etappe. Das ist ja irgendwie, Tour de France ist ja jetzt auch nicht gerade so easy. Das wird dann doch nichts. Das wird wahrscheinlich eher 3 Videos über die komplette Tour, am besten mal am Ruhetag. Es waren ja dann irgendwie vielleicht so 10 Videos, die ich so hochgeladen habe. Dann habe ich auch relativ schnell den Spaß daran wieder verloren, um ehrlich zu sein. Im Gegensatz zu den Podcasten, was bis dato sehr, sehr viel mehr Spaß für mich macht. Damals war so die Anfangsidee, ey, wir machen Rix World Tour, wir machen ein Videotagebuch und das geht dann zur Tour los. Und wir haben uns da irgendwie im Frühjahr, ich glaube so im April, März haben wir uns getroffen. Und du warst halt eingeladen, um den Trailer, oder nicht den Trailer, den, wie sagt man, den, das Intro und das Outro hast
genau,
du gemacht.
Genau. Und du, so ein paar, Skills gezeigt, so pass auf, Apfel S, Apfel Z, oder momentan heißt es ja Command, so die Basics, dass man weiß, okay, ich habe das Videomaterial, so baue ich das so ein bisschen zusammen und... Genau, nee, da wusste ich schon, das war...
Du hast mir einen Crashkurs gegeben.
Genau.
Wie man ein Video schneidet. Ja. Und dann hast du natürlich das Intro und das Outro gemacht damals für das Rix World Show, diese Rakete, die gestartet
ist. Genau, so, mit dem Set
und den Soundtrack. Das hast alles du dabei dazu gesteuert. Und eigentlich seitdem, wir haben uns eigentlich von Anfang an gut verstanden und sind immer in guten Austausch geblieben. Ja, und dann kamst du irgendwann mit den 8000 Watt um die Ecke und bist ja seitdem wirklich auch nicht mehr wegzudenken im neuen Radsport, was ja ganz cool ist. Und Ja, das Lustige ist ja auch, dass wir so wie mit dem Patrick, ein gemeinsamer Freund von uns, mit dem du auch durch Marokko gefahren bist, ja, irgendwie jetzt gefühlt ist es wie so eine kleine Clique, die sich halt alle über fünf Ecken, die Welt ist klein im Radsport, man kennt sich dann einfach. Und so, für die Zuhörer, damit die verstehen, wie wir uns kennengelernt haben. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo die Leute dich besser kennenlernen. Also erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen? Also du bist ja nie Rennen gefahren oder so, aber du hast einfach Bock auf Radfahren. Wie ist das gekommen?
Also, im Endeffekt, mein Vater, der ist immer gerne Rennrad gefahren. Ja? Also, wenn wir damals immer in Urlaub gefahren sind nach Frankreich, also, weil im Endeffekt, ich bin ja sowohl Deutscher, ich habe sowohl die deutsche als auch die Schweizer Staatsbürgerschaft und mein Vater kommt aus Genf, also sprich der französisch sprechenden Schweiz, Suisse Romand. Und selbst ein Großteil meiner Familie aus Deutschland, also von meiner Mutter, lebt in Südfrankreich. Von daher war unser Urlaub immer frankophon geprägt. Wir waren immer in Frankreich oder in der Schweiz. Und ich konnte mich noch erinnern, wenn wir früher nach Frankreich gefahren sind, sind wir in Frankreich oder in der Schweiz, hatte mein Vater immer das Rennrad dabei. Und dann sind wir immer an so Alpenpässe, ja, oder an irgendwelche Berge, und da ist mein Vater dann halt ausgestiegen, hat's Rad geholt, ist den Berg halt hochgefahren und meine Mutter und ich, oder wenn mein Bruder noch dabei sind, halt nebenher oder hinterher oder vorne abgefahren so. Und sonst ist der halt früher auch immer viel Rennrad gefahren, halt auch hobbymäßig so, aber klar auch jobbedingt, jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag da 10 Stunden oder so, aber er war halt immer auf dem Rad unterwegs. Dementsprechend bin ich mit ihm oder haben wir auch immer viele Radtouren gemacht. Fand ich früher nicht immer ganz so spannend, weil ich hatte immer ein Fahrrad mit einem Gang, gefühlt über 10 Jahre, und mein Vater hatte halt sein Peugeot-Rad. Genau, und im Endeffekt sind wir früher immer viel Fahrrad gefahren. Ich bin auch sonst immer mit dem Fahrrad von A nach B gefahren. Und irgendwann, als ich dann eine Ausbildung gemacht habe in Frankfurt bei Artus Interactive, Digitalkonzepte zu machen. Und ich habe davor halt, habe ich auch mal viel Sport gemacht, ob das jetzt Leichtathletik war. Dann war ich lange surfen, ich glaube 5 Jahre auch für den Deutschen Wellenreiterverband gearbeitet, Unterricht gegeben. Und naja, irgendwann war ich dann halt in Frankfurt und da ist es halt natürlich mit dem Surfen jetzt nicht so prickelnd. Und dann meinte mein Vater so, ey, ich habe doch noch das alte Müsingrad, wenn du willst, kannst du das ja benutzen. Na, ja gut, muss man halt aufbauen, weil das Ding ist halt weg. Aber gut, damit bin ich dann halt immer wieder gefahren, weil mein anderes Rad geklaut wurde. Und über einen Livestream, den ich damals 2014 ins Leben gerufen habe mit 2 Freunden, LufTV, hatten wir einen DJ, den Philipp Berg, beziehungsweise Philipp Raschke, sehr guter DJ und auch Fitnesstrainer, war damals auch in dem Deutschlandkader mit Jan Frodenos, ja, da haben die ein paar Sekunden gefehlt, dann war der raus, aber der ist eine Maschine. Und der war irgendwann für ein DJ-Set bei uns, ja, so im Studio, und dann hat er das Fahrrad gesehen und meinte, ah ja, krass, hier fährst du auch Rennrad? Ich so, ja, also was heißt Rennrad, ich fahre gerne mal, weißt du, am Wochenende hier durch die Gegend oder mal Koffer, ja, wollen wir nicht mal zusammen fahren? Gut, dann hat er mich irgendwann mal abgeholt, in der kompletten Montur. Dann sind wir da halt 2-3 Stunden gefahren, habe ich gesagt, gut, Philipp, der ist, macht Bock, meld mich im Dreivierteljahr wieder. Ich weiß jetzt, auf welchem Modus ihr unterwegs seid. Genau, und so im Endeffekt bin ich dann zum Rennradfahren gekommen, so mit den Guilties. Und da sind wir dann halt die letzten 5-6 Jahre sind wir dann halt immer zusammen gefahren. Natürlich gab es dann halt auch irgendwie, weil die alle ein bisschen älter waren als ich, dann auch irgendwann mal so einen Umbruch, weil die dann wieder was anderes gemacht haben und so. Aber genau, dann hat man halt wieder neue Leute auf dem Rad kennengelernt, wie zum Beispiel Patrick. Mhm. Und ja, oder wenn ich jetzt in Berlin bin, bei meiner Freundin, da sind auch noch einige Guilties, da fahren wir auch dann immer, treffen wir uns zum Rad. Genau, so bin ich im Endeffekt zum Radfahren gekommen. Ich habe relativ schnell gemerkt, das macht wieder Bock. Also, weil ich eh schon immer mein ganzes Leben Sport gemacht habe. Ja, das kickt mich, kriegt den Kopf frei, man sieht noch was. Also dann dachte ich, ja, Beste. So, und man hat dann irgendwann wirklich gemerkt, also wenn ich mir, manchmal denke ich das, jetzt fahre ich mit ein paar Freunden von mir, die auch DJs sind, fahre ich so eine kleine Runde. Ah, das sind so 60 Kilometer. Die bin ich früher auch mit den Guilties gefahren, also wirklich vor 6 Jahren. Und auch auf dem Tempo, was die fahren. Und ich war danach immer so, ey, ja, krass. Und dann wurde es ja immer mehr gesteigert. Und jetzt fahre ich mit den anderen Jungs von mir, die auch ein Rennrad haben, sagen, ey, Julie, wir wollen auch ein bisschen mehr Rennen. Und ich sage, klar, ich nehme euch mit. Und die sind dann so, oh, krass, ey, das war jetzt schon so. Und dann habe ich gesagt, ey, Ihr werdet sehen, auch wenn ihr jetzt von einem auf den anderen Tag keinen Unterschied merkt, aber wenn ihr dann mal so in ein paar Monaten zurückkommt und so ein bisschen die Zeit vergleicht oder so, wie kommt ihr dann an, merkt man schon einen Unterschied. Ja, das ist ja schon ja, faszinierend so.
Ja. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr passionierter Radfahrer einfach. Aber für die Leute, weil das war auch so mein Bezug zu dir, dass du bei den Guilties dabei warst in Frankfurt. Das ist der Guilty 76 Racing Club, heißt der,
genau,
glaube ich.
Genau.
Erklär doch mal kurz für die Leute, damit die, wer das jetzt nicht kennt, was ist das?
Ja. Also der Guilty 76 Racing Club ist so ins Leben gerufen worden von vom Flo, Florian Jöckel. Und das war im Endeffekt, das ist kein Verein, weil ich jetzt nicht so der Vereinsmensch bin. Also ich war früher im Leichtathletik lange im Verein, aber das ist einfach ein Club und der Inner Circle, würde ich sagen, also der Club an sich ist riesig, das gibt's irgendwie überall, ob das in Deutschland ist oder in Amerika, Südafrika, gibt's überall Members. Aber so dieser Inner Circle, der aus Frankfurt kommt, würde ich sagen, wo wir früher immer konstant gefahren sind und die sind ja auch viele Rennen gefahren und so. Das war aber kurz vor meiner Zeit noch, würde ich sagen, man so, also mit denen ich immer gefahren bin, mit den Leuten, ist ja dann halt auch mal, ich denke mal, so wie bei dir so eine Trainingsgruppe so, waren wir halt immer so 15, 20 Leute so im inneren Kreis und dann hat man immer, guck mal, 5, 4 oder mal mit denen selber, genau. Und genau, mit dem bin ich im Endeffekt gefahren und was ich daran ganz angenehm war, dadurch, dass es kein Verein war, war das jetzt nicht so, okay, jeden Freitag 19 Uhr Besprechung oder Montag 18 Uhr Rundfahrt oder so. Wir hatten dann halt unseren Chat und haben halt immer geguckt, was passt uns am besten. Und die Leute, die dort, also mit denen ich gefahren bin, kann ich jetzt nur reden, das waren halt auch viele so aus dem Kreativbereich. So, ob das auch Grafiker waren oder was hatten wir, Landschaftsarchitekt. Der andere war Arzt, gut, ist jetzt, sagen wir nicht, der klassische Kreative. Nee, aber das war auch eine ganz geile Connection von den Leuten. Ja, so, ja. Und das fand ich halt auch immer ganz nett, weil ich dann mit denen dann irgendwie gefahren bin und es waren, zum Fahren hat das einfach Spaß gemacht, weil man dann sich einfach über andere Themen unterhält. Oder, was ich auch sehr gut fand, man konnte dann halt auch einfach, oder weißt, man hat dann auch einfach erzählt von sich, so was so abgeht, man hat einfach mal eine komplett andere Meinung. Ja? Weil es sind halt Leute, mit denen ich halt früher viel Rad gefahren bin, außer zwei, drei Freunde, mit denen ich auch so privat was mache. Aber sonst war das so in diesem Rennrad-Kontext. Und das fand ich ganz angenehm. So.
Ja, ja, einfach wie halt eine Lauftruppe oder so.
Genau.
Halt
genau.
Eine Rennradtruppe, die sich immer getroffen hat, zusammen gefahren ist. Und wie du gesagt hast, das war eigentlich mehr kein richtiger Verein, es war eigentlich mehr ein Club, genau. Und in dem seid ihr immer zusammen gefahren. Und ich glaube, was du gerade schon dann gesagt hast, dass du bist einfach ein sehr passionierter Radfahrer, aber du hast natürlich auch noch dann erstens natürlich einen sehr speziellen und coolen Charakter und ja, du hast diese Gabe, wo ich ja auch, sag ich mal, oft sage, ey krass, wie macht ihr das so? Also, was du gerade schon gesagt hast, du bist halt Digital Content Creator oder wie man auch immer das nennt. Du kennst dich im Endeffekt für auf Deutsch gesagt, du hast Ahnung davon, wie man eine Webseite macht, wie man ja einfach Grafik und Musik und coole Videos zusammenstellt und so eine Sachen. Und das ist ja eigentlich deine Gabe in dem Sinne, dass du dann halt genau in diesem Style, in deinem Style, wie du das machen willst, hast du uns ja gerade schon erzählt, eigentlich war 8000 Watt auch unter dieser Guilty-Gruppe, das ist als Spaßidee gekommen und dann ist das so ein bisschen dein Motto geworden. Ja, und jetzt hast du so wie eine Bewegung, würde ich es mal nennen, ins Leben gerufen. Und ja, jetzt ist 8000 Watt-Style unterwegs. Und ja, du hast aber einfach die Möglichkeiten, das halt cool umzusetzen. Du machst einen geilen Instagram-Account, du machst eine coole Webseite, du produzierst ein bisschen Merch, coole T-Shirts, und alles in einem coolen Style mit coolen Partnern. Und ja, jetzt ist irgendwie das Jahr 2020 und dieser Hype ist einfach total da und ist cool. Und erzähl mal vielleicht für dich so ein bisschen, wie das für dich gekommen ist. Du hast ja wahrscheinlich auch am Anfang aus Spaß, wie jeder sowas macht, aus Spaß fängst du an und auf einmal wird das immer größer und immer krasser jetzt, so, ne?
Genau, also das war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, damals vor 3 Jahren, okay, ich mache jetzt das, ich denke mir einen Namen aus und dann fange ich das an. Nee, das wäre halt, wie du sagst, Spaß an der Freude. Ich fahre gern Rad, dann ist das halt mit diesen 8000 Watt rausgekommen, weil ich mal so gecheckt habe, dass viele über diese ganzen Wattwerte und so weiter reden. Warum ich auch den Ausdruck 8000 Grad komme, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist halt einfach so gekommen. Und Klar, natürlich.
Wie aber du hört sich halt phonetisch irgendwie gut an. Ne?
Genau, genau. Und natürlich ist es halt auch, wie du ja schon sagst, ironisch ist ja unmöglich, 8000 Watt. Ja. Ah, oh. Genau, und im Endeffekt ist es halt einfach so gekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so okay, die Resonanz, also das Feedback ist irgendwie da und es ist auch positiv. Und es ist auch einfach so, wie ich das halt auch fühle. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sage, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie so reinstellen oder so reinstellen. Ich fahre gern Rad. Mich interessiert die ganze Szene. Ja, also ich habe da auch vollsten Respekt vor den ganzen Profis und KT-Fahrern und den ganzen verschiedenen Strukturen, die es da drin gibt. Das interessiert mich auch wirklich. Und ich fahre gerne Rad. Man kommt gut rum. Und ja, und so hat sich das dann im Endeffekt alles... So hat sich das dann im Endeffekt alles entwickelt. Ja, und dadurch, dass man dann halt auch immer noch so Anknüpfpunkte hatte, ja, ob das jetzt 2018, wo ich bei der Tour de France gearbeitet habe?
Ich glaube 2017.
2017, genau.
In Deutschland losging, ne? In Düsseldorf.
Genau, genau, genau. Da war ich ja 6 Wochen oder 5 Wochen bei der Tour de France für die ASO, habe ich da als Digitalreporter gearbeitet. Von daher war ich da schon mal so in diesem Kreis drin und habe schon mal gecheckt, so okay, wie läuft so oder wie denke ich, läuft der Hase so. Und dann halt 2019 war ich ja auch noch mal da für Conti. Nee, und ich fand das einfach, es hat mich fasziniert und ich meine, die Sachen, die ich irgendwie kann, ob das jetzt dieses Reporting ist, mit den Leuten in Kontakt treten, ohne die Leute abzufacken, es hat mir einfach Spaß gemacht oder beziehungsweise gemerkt, okay, das funktioniert und damit kann ich halt unter anderem meinen Kanal irgendwie befüllen, aber auch für verschiedene Brands so den Style halt rüberbringen, so wie die es wollen. Ja. Also ich sag ganz ehrlich so, also ich bin jetzt nicht so der komplette Nerd, der sich da irgendwie 2 Tage darum unterhält, wie viele Kettenglieder das jetzt hat. Die Kette, die darf nicht reißen, Punkt aus. Ich bin da jetzt auch nicht so der komplette Technikfreak, so, weißt du, also... Aber
ja,
genau.
Wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich mehr so Lifestyle. Also du bist ja auch gar nicht nerdig, aber was du fährst halt einfach gerne Rad, aber die meisten, die halt gerne Rad fahren, die wollen dann, wie du auch gerade gesagt hast, das dann irgendwann mal professionell machen. Die fangen dann in einem Verein an und die kommen dann irgendwie nach der U23 in ein Continental-Team und bleiben dann entweder da oder ja, ganz wenige schaffen es dann, Profi zu werden oder bleiben dann im Verein erhalten und fahren halt Rennen und so. Das ist so der klassische Weg, den würde ich mal, sage ich, 95% gehen. Und du kommst halt genau aus einer ganz anderen Richtung und fährst halt einfach gerne Rad und bist irgendwie trotzdem in die Szene gerutscht, gerade mit deinen Möglichkeiten, die du hast, halt mit den neuen Medien und das ganze Thema mal anders zu beleuchten. Und ich glaube, weil Radsport ja auch einfach so ein bisschen oldschool ist und so ein bisschen eingefahren ist, war das was ganz Neues, was du gemacht hast. Und ja, dann ist ja irgendwie cool, wie du gesagt hast, du arbeitest 2017 bei der ASO, bei der Tour de France Organisation, jetzt 2019 warst du mit Continental bei der Tour de France oder du warst auch mal, ich glaube 2018 warst du ja mit IF oder so, oder auch da bei der Abschlussparty in Paris, so.
Genau, nee, das war, warte mal, die Abschlussparty von IF, das war 2019.
Ach, das war auch
2019. Genau, genau, das war, was da abging, ey, Junge, das war auch witzig.
Erzähl mal.
Genau, wann war das? Das war letztes Jahr, genau, wo ich mit Conti war, und dann war halt letzte Etappe Paris, und wir hatten dann noch ein Gewinnspiel gemacht, dass man 2 Leute noch einladen kann oder 4, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele es waren. Es waren auf jeden Fall 2 da, weil man noch Tickets über hat und hat mich gefragt, willst du das nicht über deinen Kanal irgendwie publishen? Ich sag, ey, kein Problem. Meine Freundin ist auch gekommen, das hatten wir davor schon geplant. Ey, guck mal, da ist Feierabend in Paris, willst du nicht einfach da ankommen? Das ist auf jeden Fall nice, so die letzte Etappe zu sehen. Und dann machen wir noch 1-2 Tage in Paris. Naja, und dann am letzten Tag sind dann halt da alle eingetrudelt während des Rennens. Und ja, dann war halt Etappe zu Ende, Siegerehrung, Arc de Triomphe, die ganze Action, die da halt passiert. Und dann machen sich halt alle Leute locker. Ja, also ob das der Mechaniker ist, ob das die Reporter sind oder halt vor allem die Fahrer. So, ja, nach 3 Wochen, 4 Wochen, da bist du halt auch einfach, bist auch fertig, ja. Und jedes einzelne Team hat ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat ja dann immer so eine Location, wo die dann ihre Party machen. So, ja. Und unter anderem, also wir sind dann da halt erstmal durch die Gegend gewuselt und es war halt auch ganz geil, weil wir halt so official waren, sprich man konnte an die ganzen Bars und dort was trinken und das Geilste ist ja da in Paris oder generell in Frankreich bei so Feierlichkeiten oder vor allem bei der Tour, da ist halt immer Champagner am Start, also beziehungsweise alle möglichen Drinks und es war ganz witzig, weil die zwei Gewinner, die da kamen, es war ein Pärchen, waren auch super nett. Meinen so, ja, hier, wie sind das so? Denkst du, man kann nicht einen Trink nehmen? Ich sage, hier, also pass auf, das ist Tour de France, Endetappe. Also hier sind irgendwelche französischen Minister am Start. Also hier gibt es jetzt kein stilles Wasser. So, da musst du dir keine Gedanken machen. Also du kannst auch direkt nach der Flasche fragen. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil Tour de France, hatte ich den Eindruck, steht immer über allem. So, ja. Naja, und dann sind wir da durch die Gegend gestreunert. Dann bei Roger Kluge sind wir auch noch vorbei. Das wusste ich auch noch. Da haben wir uns auch noch eine Flasche Wein mitgenommen. Und dann irgendwann habe ich mal gefragt, so, wo geht's jetzt eigentlich so, wo gibt's jetzt noch so eine Party oder was jetzt, ja, und dann wurde uns empfohlen, geht auf jeden Fall zu IF, die machen eine coole Party oder da ist auf jeden Fall noch was am Start und ich glaube, das war die alte US-Botschaft, weil als wir da drin waren, richtiges Palais, waren halt überall so amerikanische Präsidenten und wir waren da zu viert unterwegs und so Sicherheitseingang und wir sind da rein und drin die Musik. Und wir haben uns da echt gut einen reingestellt, bis wir irgendwann mal gecheckt haben, so, ey, das ist, also wir haben jemanden mal gefragt, weil es waren halt also so riesige Palais. Das waren, ich glaube, so über 5 Stockwerke so, ja. Und überall in jedem Stockwerk eine riesige Bar. Und genau, bis wir dann irgendwann gecheckt haben, ach krass, das ist die ehemalige US-Botschaft, wo wir eigentlich drin sind. Ne? Und da ging dann irgendwie Party bis, boah, ich weiß es gar nicht mehr. 10, 11 oder so, 10:30. Genau, der Kilian, der hat zu der Zeit
morgens.
Abends, das war okay. abends. Der Kilian war auch noch da, der hat zu der Zeit in so einem Architekturbüro gearbeitet und der ist auch ein sehr guter DJ, spielt auch manchmal mit Robert Johnson. Und dann war halt die Musik und dann habe ich noch gedacht, so, ey Kilian, come on, eigentlich müsstest du hier spielen, oder? Der hatte sogar noch so safety-mäßig USB-Stick. Ja. Leider war dann halt irgendwie, yo, wir müssen die Musik ausmachen. Und dann haben die gemeint, ja, es gibt noch so einen anderen Club, wo es hingeht. Dann sind wir da auch nochmal hinmarschiert. Haben wir dann auch Dings, Rigoberto Urán getroffen. Ja. Mit denen noch ein paar kurze getrunken. Und und dann waren wir irgendwann auch gut gedamaged. Irgendwann, ich glaube, 1, 2. Und dann haben wir auch gesagt, so, jetzt habe ich Bock, nach Hause zu gehen. Aber das war auf jeden Fall, gerade nach so einer langen Zeit, wenn du da so in Frankreich bist und auf einmal merkst du auch einfach, oder hatte ich das Gefühl, dass alles so, nicht so, ach, zum Glück ist es vorbei, sondern so, yo, das war so die Tour. Ja, so, ja. Also.
Ja, du, das Lustige ist, bei der Tour, wenn man dann Paris finisht, es gibt irgendwie immer, der von der ASO wird dann immer ein Club direkt an der Champs-Élysées gemietet abends. Und mir fällt der Name gerade nicht ein, ist ja aber auch völlig egal. Und es ist dann ganz lustig, weil man wirklich, wenn dann die ganzen Teamabende vorbei sind, die ganzen Teampartys, dann strömen eigentlich alle, manche gehen nach Hause und ein Teil von jedem Team geht dann noch in diesen Club. Das heißt, gegen die Leute, gegen die man 3 Wochen Anschlag-Radrennen gefahren ist, auf einmal steht man dann irgendwie nach 3 Wochen in Paris in irgendeinem Club mit denen und feiert. Und die Hälfte von denen muss irgendwie am Montagabend schon das erste Nachtourkriterium in Belgien fahren, so. Nachdem man schon 3 Wochen unterwegs war. Und die ganz Großen fahren dann erstmal 1 Woche Nachtourkriterien in Deutschland, Belgien, Holland, wo auch immer. Und das ist irgendwie auch mal der heißeste Club, in dem ich jemals war, im ganzen Leben. Also, und ich weiß noch, 2017 war das auch so, da war ich da mit Nils und Marco Haller zu dritt drin. Wir sind an den Club und haben irgendwie zu 1 oder 2 Liedern getanzt und irgendwann habe ich so Nils angeschaut und sag so, ey, wir sind jetzt 3 Wochen lang komplett Radrennen gefahren, jeden Tag Anschlag, Tour de France, das härteste Radrennen der Welt. Ich bin komplett kaputt so. Also wenn du mich vor 2 Tagen gefragt hättest, da wollte ich einfach nur noch einfach schlafen, 3 Wochen gefühlt. Und jetzt stehe ich in diesem Club und tanze hier und trinke ein Bier. Wahnsinn so. Also und dann irgendwann aber auch einfach so, ey, so, jetzt ist der Punkt, jetzt geht nichts mehr, ey, wir müssen jetzt echt mal heim, so, aber was man dann irgendwie, wenn man so, ja, das, die Tour gefinisht hat, was man da für Glücksgefühle hat und auf einmal trägt einen das so Wahnsinn, also, als ich da meine Tour zu Ende gefahren bin, 2017 meine erste, da bin ich, glaube ich, wirklich von der Champs-Élysées, wir sind echt noch einen geilen Sprint angefahren, damals Marco Haller und ich zusammen für Alexander Christoph Ja, ich glaube, ich bin in den Bus gekommen oder eigentlich sozusagen vom Rad abstellen bis in den Bus reingehen, hatte ich schon zwei Grimbergen getrunken, also so zwei belgische Bier und ja. Die haben ja richtig Umdrehung. Dann war ich duschen und hatte eigentlich schon alle Lichter an im Bus, so, weißt du? Und dann, der schönste Moment ist immer dann wirklich so im Bus, wenn du so komplett teamintern bist, alle Fahrer und halt die Frauen und Freundinnen dabei, so, ist immer schon extrem geil. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn man halt auch so wie du merkst es ja, dass irgendwie alle so eine super gute Laune haben.
Genau, alle hatten so eine gewisse, ja, so eine Erleichterung und ja, so. Und was, wie du ja zum Beispiel auch sagst, so, ich meine, nach 3 Wochen Tour de France und dann noch Champs-Élysées und so weiter, also ich glaube, man denkt ja dann oft so, jetzt erstmal, puff, also jetzt nicht nur von der körperlichen Anstrengung, sondern auch zum Beispiel das ganze Mediale. Das ist ja auch was. Ja, klar, das ist genau, ja jetzt nicht nur, dass du da irgendwie den Berg 10.000 Mal hoch und runter fährst und wenn du Glück hast, noch bei 40 Grad, dann bist du fertig und dann hast du da erstmal 50 Mikros, die fragen, und wie war's? So, das ist ja, bis du dann wirklich mal so runterkommst und dass du dann am letzten Tag nochmal so diese Energie oder diesen Push hast, also gut, komm, wir gehen jetzt nochmal, wenn es nur ein Bier ist oder 2 Shots oder whatever, so, wir gehen ja jetzt nochmal, stürzen uns nochmal ins Getümmel, so, und naja.
Das ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Genau, aber wer jetzt denkt, dass du irgendwie diesen 8000 Watt Kanal, klar, du verkaufst da ein bisschen Merch und so auch, aber also es wirkt ja wirklich sehr, sehr professionell und hauptberuflich und ich weiß gar nicht, ob dir selber manchmal bewusst ist, wie groß die Fanbase mittlerweile schon ist, aber für alle, die das jetzt wissen wollen oder die sich das vielleicht fragen, das ist ja nicht dein Hauptberuf, du hast ja eine ganz normale Agentur Feierabend heißt die. Wenn man dir privat folgt, auch dann sieht man das ja auch, die machst du mit deinem Mitbewohner Lasse zusammen, ne?
Genau. Und mit dem Taylor noch.
Und Taylor, ja genau. Und erklär doch einfach mal was machst du hauptberuflich?
Genau, so. Genau. Also Werdegang, wie gesagt, habe ich ja 2000, wann war denn das jetzt? Auf jeden Fall habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, 2015, glaube ich, war ich fertig. Was waren das denn nochmal? Digitale Konzepte habe ich gemacht. Das war Mediengestalter, digital, Konzeption und Visualisierung. Und da in der Agentur haben wir viel, das war bei Artus Interactive, halt so, wie gesagt, so Konzepte, Social Media, On- und Offline-Punkte, ob das jetzt für Batida de Coco, die Bundesliga oder für Braun war. Und danach habe ich da meine Ausbildung gemacht, habe da noch ein Jahr gearbeitet und dann habe ich vom Professor von der HFG Offenbach haben die mich gefragt, hier willst du nicht bei uns anfangen zu studieren. Also ich hatte eh schon vor, okay, ich will nochmal ein Studium machen und ich hatte damals ja diesen Livestream-Channel Luft TV Lorea Offenbach aufgebaut, weil in meinem Freundeskreis alle oder im Großteil DJs und Producer waren, habe ich gesagt, ey komm, lass doch mal so eine Plattform machen, habe ich zum Lasse und zum Taylor gesagt, wo wir halt so Videos hochladen und wo wir das so ein bisschen representen. Das lief gut an, das war so zeitgleich zu Boiler Room und hatten da echt eine gute Zeit gemacht. Und das hat irgendwie auch den Professor angetriggert. So, ey cool, was macht der denn hier so in Offenbach und so. Naja, und dann habe ich da halt mein Studio angefangen. Und jetzt muss ich im Endeffekt nur noch 3 Hausarbeiten machen, dann kann ich mein Diplom machen. Und ich glaube, das dauert jetzt erstmal, weil ich bin jetzt nicht der größte Schreiber, aber gut. Und über dieses Projekt Lorea Offenbach, was ich mit Lasse und Taylor gemacht habe, Lasse ist Systemadmin und Programmierer, Taylor ist Grafiker, hat auch damals in Köln seine Ausbildung gemacht, war auch auf der HFG, haben wir gemerkt, das passt irgendwie zu dritt zu arbeiten. Ja? Also es war ja ein Projekt, jeder hatte so ein bisschen seine Aufgaben und darüber hinaus haben wir dann halt auch so kleinere Jobs bekommen. Und das war dann, damals hieß es immer die Loof Boys, so. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann lass uns doch mal, haben wir auch gemerkt, okay, das läuft auch, andere Jobs, auch wenn ein bisschen Geld dabei ist, weil es kann ja auch sein, dass du gute Freunde bist und dann ist da irgendwie Geld drin und dann verkracht man sich. Klar. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann lass uns doch einfach mal, lass uns doch mal die Agentur machen, so, ja. Gut, wir haben dann auch erstmal 2 Jahre gebraucht, um überhaupt einen Namen zu finden, so. Irgendwann sind wir dann auf den Namen gekommen, Agentur Feierabend. Kunde kann Feierabend machen, bei uns geht's los. Genau, und dann haben wir das vor, ich glaube, 2 Jahren auch richtig angemeldet und haben da diverse Jobs. Ja. Also klar, wir sind eine Dreierkonstellation, das heißt jetzt nicht, dass wenn ein Job reinkommt, dass wir den gleich zu dritt machen müssen, weil es ist natürlich auch von dem Aufwand so. Wir arbeiten einzeln, in Zweier- oder in Dreier-Kombination. Momentan machen wir in der Dreier-Kombination ein größeres Projekt für die Stadt Worms, also auch so Strategien, Social Media und halt auch so Grafikkonzepte für den Account. Und jeder hat dann nochmal seine einzelnen Bereiche. Ja. Ja, also Lasse arbeitet nochmal für eine andere Agentur, hat nebenher auch nochmal seine Kunden für ganzen Bereich Web. Taylor auch, arbeitet mit einer Agentur in New York zusammen, ist in Berlin jetzt seit letztem Jahr. Aber dadurch, dass wir halt eh digital unterwegs sind, ist das kein Problem. Und dann schiebt man sich die Jobs zusammen hin. Hier, pass auf, wir haben das. Kannst du da mal drüber schauen? Kannst du das mal machen? Und das macht echt auf jeden Fall Spaß, genau. Und bei mir ist es halt genauso, dadurch, dass ich halt die Konzepte und halt auch Grafik, also mit den klassischen Programmen von Photoshop bis hin auch zu dem Filmschneideprogramm, da so eine gewisse Basis habe, habe ich dann halt auch darüber hinaus halt so meinen Kundenstamm, halt gerade auch viel im Musikbereich, ob das jetzt diverse Labels aus Frankfurt sind, wo man die Plattencover macht, oder ob das, wann war das vorletztes Jahr, wo ich für einen Julian bzw. für einen Young Horn Merch gemacht habe für seine Tour oder fürs Robert Johnson. Und genau, und da habe ich da so einen Teil meine Grafiksachen, die ich mache, was ich natürlich auch in den 8000 Watt Merch einfließen lasse, weil mir das auch einfach Spaß macht, so den Style rüberzubringen. Und das, was mir noch am meisten Spaß sind, halt so Konzepte für Brands zu entwickeln. So, wie kann man das, es gibt eine Brand, wie kann man die irgendwie noch so ein bisschen knackig anpeppen. So, und genau, da bin ich auch gut mit beschäftigt. Und dazu kommt halt dann noch das 8000 Watt, was sich ja dann, wie du sagst, so dann entwickelt hat, wo man manchmal denkt, okay, krass, also das ist jetzt nicht nur einmal um Block fahren und sagen, ja, gute, hier 8000 Watt, immer große Blatt, Mails, super viele Anfragen gibt's auch. Dann mache ich mir natürlich auch selber Gedanken, okay, cool, du hast jetzt die Plattform, was kann man alles noch machen darüber hinaus? Ja. Und genau, und dann natürlich auch den Kontakt zu anderen Fahrern pflegen, oder was heißt, das hört sich jetzt so an, man muss es machen, aber man hat von ein paar Leuten, da ist man einfach in Kontakt, fragt, hier, wann gehst du fahren? Gut, dann fährt man mal eine Runde, hat wieder sein Update und genau, und dann kommen ja auch so die Ideen dazu, genau.
Ja, es ist auf jeden Fall krass, was 8000 Watt mittlerweile für eine Brand an sich geworden ist, kann man ja wirklich so sagen. Und ich glaube, jeder, der dir jetzt mal so zuhört, mir geht es auch ganz oft genauso, dadurch, dass du wirklich aus so einem ganz anderen Bereich kommst, als halt, wie ich gerade schon mal gesagt habe, irgendwie der Großteil der Radsportler. Also du hast viele DJs als Freunde, du kommst ein bisschen aus der Musikszene, du kommst aus der digitalen Welt. Ich finde es auch immer lustig, immer wenn wir zusammen sind und uns unterhalten, dann alleine in deinem Sprachgebrauch, wie du redest, merkt man, manchmal habe ich das Gefühl, dass du irgendwie von einem anderen Planeten kommst wie ich, weil du redest halt von Dingen, so zum Beispiel, als Beispiel so wie auch gestern, Robert Johnson, ich bin so, okay, Robert Johnson, was genau?
War das nochmal?
So ungefähr so, was ist denn das nochmal und so, und du bist halt auch, wenn du dann bei deiner Freundin in Berlin bist, so, also, ja, Welt, mit denen ich nichts zu tun habe, lass es eine Clubszene sein, lass es DJs sein, diese digitale Welt, das ist ja voll deine Welt. Und dann hat man immer wieder diesen gemeinsamen Nenner Radsport und man fährt zusammen Rad. Und ich glaube, das ist ja irgendwie auch das Geile und genau das verkörpert so 8000 Watt auch. Du bringst irgendwie so, ja, was du gerade gesagt hast, den Arzt, aber mit der total konservativ und oldschool ist, bringst du aber ja mit einem jemand zusammen, der halt aus der digitalen Welt kommt und neu New Wave mäßig da unterwegs ist. Also das ist schon echt ganz cool und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir zusammen diese Folge jetzt machen. Die erste große Überraschung in dem Podcast wird jetzt gedroppt, also gut zuhören. Julian und ich, wir haben uns zusammen überlegt, dass wir mal zusammen was an den Start bringen wollen. Und was darf ja eigentlich bei keinem guten Training fehlen, Julian?
Ja, auf jeden Fall das große Blatt und der Kaffee.
Richtig, der Kaffee darf nicht fehlen. Das heißt, wir zwei werden ab dem 1. Juli, wenn alles klappt, hoffen wir sehr drauf, wird ab dem 1. Juli bei Julian im Webshop bei 8000 Watt kann man dann den Kaffee kaufen. 8000 Watt, Full Force voraus, Kaffee zusammen mit mir, Kooperation zwischen uns beiden. Und da freuen wir beiden uns sehr drauf und wollten das jetzt hier so in dem Podcast ein bisschen zusammen auch anteasern. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen was zur Entstehung dazu erzählen, nicht einfach irgendwas auf den Markt bringen, ja, sondern wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Kannst du ja vielleicht einfach mal erzählen.
Genau. Wie ist es zustande gekommen? Du hattest mich irgendwann angerufen, meinst du, hier, pass mal auf, ich habe so eine Idee, beziehungsweise ein Freund von dir, der auch gerade mit Ernährung beziehungsweise mit Kaffee zu tun hat. Hier, was hältst du denn nicht davon, wenn wir zusammen irgendwie einen Kaffee zusammen machen? Und dann hatte ich mir überlegt, warte mal, Kaffee, gut. Warum sollten wir jetzt, habe ich mir erstmal überlegt, einen Kaffee machen? Dann habe ich dann gesagt, ey, okay, pass auf, die Kombination ist eigentlich auch geil, weißt du? Von 8000 Watt, der zwischen 9 und 11 Uhr irgendwann losfährt, ja, und regt der einfach Paris-Roubaix durchballert, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, lass uns doch einfach einen Kaffee machen. Dann habe ich schon gefragt, wer ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für eine Rösterei oder für einen Kaffeeladen? Ja, im Endeffekt ist es ja 90 Grams aus Berlin. Wir waren ja da jetzt auch vor ein paar Wochen und haben, glaube ich, irgendwie gefühlt 3 Stunden Kaffee verköstigt. Also die haben 4 Filialen in Berlin und sind wirklich so auf ein High-End-Shit unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie die Kaffeebohnen herholen, die verpacken und sagen so, das ist jetzt Kaffee. Also die sind da, ich glaube, wir haben uns da irgendwie durch 20 Sorten durchgetestet. Diverse Maschinen haben die da auch stehen, wird vor Ort gegrindet. Und was uns ja auch irgendwie gut gefallen hat, dass die auch mit den Kaffeeherstellern oder den Kaffeebauern im engen Kontakt sind, dass alles Fairtrade gehandelt wird und die auch immer so saisonal ernten. Also es ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt den 8000 Watt Kaffee haben und wenn wir das nächstes Jahr verkaufen, dass es die gleiche Bohne ist, weil es dann aus verschiedenen Anbaugebieten kommt. Richtig. So diese Nachhaltigkeit und so. Ja, und dann haben wir gesagt so, ey, warum nicht? Wir haben uns in Berlin getroffen, haben da 20 Kaffeesorten probiert und wir hatten ja auch direkt auch vorab gesagt, weil die hatten dort alle diese gestörten Kaffeemaschinen, ja, diese Siebträgermaschinen, was so einen kleinen Wagen kostet. Haben wir auch gesagt, ey, wir wollen auf jeden Fall einen Kaffee, der knallt vorm Training, nach dem Training, im Office, wo auch immer. Aber vor allem, dass die Leute den sowohl, sagen wir mal, in der Bialetti machen können, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie gravelmäßig unterwegs bist oder Campingurlaub, ja, oder halt auch in der normalen Siebträgermaschine. Also, dass man jetzt nicht extra für einen Kaffee einen Kredit aufnehmen muss, weil man sich irgendwie für 30.000 seine Siebträgermaschine kaufen muss. Genau, und das war so unser Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig, dass halt so sowohl als auch die Leute mit den Maschinen irgendwie damit klarkommen. Ja, und dann haben wir da halt rumgetestet, mal mit normaler Milch, dann mit Mandelmilch. Dann haben wir uns natürlich auch Kaffees zu Hause nochmal genommen. Dann hat jeder nochmal bei seiner Maschine das gemacht, Freunde gefragt, hier, was hältst du davon? Dann haben wir natürlich das Etikett gemacht. Und genau, und jetzt, wie du ja gesagt hast, hoffen wir, dass es nächste Woche
rauskommt,
die Sachen rauskommen und dann wird da richtig Gas gegeben.
Ja, mega. Also wir freuen uns beide auch sehr darauf. Du hast jetzt eigentlich schon alles sehr, sehr gut beschrieben. Und man sieht einfach wieder auch bei dem Projekt, wie klein manchmal die Radsportwelt ist, weil die ganze Connection kam ja bei mir auch so zustande, dass der Penny, der vor drei Folgen zu Gast war, Hobby trifft Pro, sehr beliebte Folge, gerne auch nochmal anhören, den ist ja ein sehr guter Freund von mir und von dem Penny einer der besten Freunde, das ist halt der Alex. Und ja, der Alex hat halt einfach in Berlin eine große Firma, Vertrieb von Lebensmitteln, unter anderem auch Kaffee. Genau, und wie das in der Corona-Zeit immer so ist, gefühlt hat er in Corona-Zeit, ist der Absatz von Fahrrädern irgendwie um 800.000% nach oben gegangen. Jeder fängt jetzt irgendwie an, Fahrrad zu fahren. Und ja, der Alex hat eigentlich mich kontaktiert und gesagt, ja, hier, ich habe irgendwie so ein bisschen Bock auf Radfahren. Und
Genau.
Was kannst du mir für ein Rad empfehlen und so? Und so kam das eigentlich im Endeffekt. Da habe ich gesagt, hey, du bist Berliner, check auf jeden Fall mal Standard aus, wir sind in Berlin. Da ist er dann auch bei geblieben.
Genau, der hat sich auch einen Standard. Genau,
hat ein Standardrad gekauft und kam so in diesen Hype Radfahren rein. Und dann auf einmal, ja, hat er sich damit beschäftigt und hat gesagt, ey, pass auf, irgendwie, es gibt ja total viele Cycling-Coffees, also Cycling-Cafés, ja, und es ist ja voll das Ding, Radfahren, dann anhalten, Kaffee trinken. Ich komme ja aus dem Bereich, ja, so. Soll ich euch nicht mal irgendwie connecten mit 19 Grams und du machst einfach mal deinen eigenen Kaffee. Und weil er halt sich auch damit beschäftigt hatte, hatte er auch direkt gesagt, hier, du kennst auch den Julian von 8000 Watt, so. Es ist doch irgendwie eine geile Kooperation mit einem Radprofi, also der sowohl, sag ich mal, so performance-technisch die Performance-Seite abdeckt und Julian deckt irgendwie so die Lifestyle-Seite ab davon. Und ich dachte, ey, ja, ich kenne Julian und ich kann dir sagen, irgendwie, das, ich glaube, das wird geil zusammenpassen. Und ja, dann haben wir uns da getroffen in Berlin und zwei Monate später, nach viel Rumprobieren, haben wir für uns, glaube ich, die beste Bohne gefunden. Sind jetzt sehr froh, das an den Start bringen zu können.
Ja.
Und was uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ja, einfach eine coole Rösterei, alles nachhaltig produziert und Fairtrade. Und ja, einfach mit unseren Werten auch vereinbar, sag ich mal, die wir beide an den Tag legen. Wir bringen ein absolutes super Produkt an den Start, denke ich. Und ja, wir hoffen, das kommt natürlich gut an. Und das wird geil und mich freut es auch einfach wieder so ein bisschen so, ja, eine Hand wäscht die andere, sag ich mal, unter Freunden, wie dann so coole Projekte einfach entstehen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das auf jeden Fall angenommen wird.
Also glaube ich auch, also beziehungsweise hoffe ich auch natürlich, dass das gut ankommt oder wir haben auf jeden Fall Kaffee für die nächsten 20 Jahre. Nee, aber wie du schon sagst, ja genau, das ist so halt diese Connection mit dem Radfahren und der Alex, der dann gesagt hat, hier Bock mit dem Fahrradfahren, hier zack, was könnte man für ein Rad nehmen, ja. Standard, habt ihr nicht Lust da irgendwie 90 Grams und so. Und ich hatte ja auch mit meiner Freundin geredet und der davon erzählt und die so, ach echt krass, 90 Grams? Und der Chef von 90 Grams, beziehungsweise die Chefs, das ist ja auch so, dass da super viele Australier arbeiten. Ja, und dieses ganze Kaffee, Brewing, whatever, ich mache jetzt da noch ein Herz in den Schaum und so weiter, das geht ja übertriebenst ab, dieses Speciality Coffee, so aus
super exklusiver
Hochwertiger Kaffee. Genau. Und die, bei denen sind ja die ganzen Barista aus Australien. Da habe ich ihn ja auch gefragt, so, warum sind die alle Australier? Also ich meine, finde ich gut so, weißt du, aber bei mir meint er so, ja, die haben es halt einfach drauf. Ja. So, die haben super früh angefangen zu arbeiten meistens, sind in Australien, hat er erzählt, so mit 14, 15 machen die Aushilfsjobs, vor allem im Cafés. Und da ist ja auch dieser Trend vor so ein paar Jahren, vor 10 Jahren gekommen. Und der importiert die, sag ich mal, also die arbeiten da in Berlin und machen halt den geilen Kaffee. Und ein Freund von meiner Freundin, der auch ein Designbüro in Berlin arbeitet, der Australier ist. Sie hat es ihm erzählt und er meinte, dass er, wenn er in Berlin ist, halt immer gerne zu, oder am liebsten zu 90 Grams geht. Nicht, weil da auch Australier an der Kasse sind, sondern weil die einfach den besten Kaffee in Berlin machen. Und dachte ich, ah ja, krass, ja, da bin ich mal gespannt. Das war, bevor wir das unsere 20, gefühlt 20 Kaffeesorten da probiert haben. Ja, war irgendwie auch wie so ein, ich habe ja davor noch nie ein Kaffeetasting gemacht, gell? Es war so mäßig Weintasting.
Total verrückt, genau.
Und du warst dann mit den Dingern und so, okay, und dann hier nur mal kurz saugen.
Ja, können wir mal kurz erklären vielleicht, also es war ja wirklich so, dass die Bohne wirklich gemahlen wurde und dann ja jede Sorte da wirklich in dem rohen, gemahlenen Zustand in die Tasse getan wurde, eine bestimmte Grammzahl natürlich auch und dann wurde da erhitztes Wasser drauf gekippt, aber es musste eine ganz bestimmte Temperatur haben und es war auch gefiltertes Wasser, einfach ganz normales Kranwasser und ja, dann musste das erstmal ziehen, dann durften wir erstmal nur riechen und ja, dann musste dann nochmal wieder ein bisschen abgeschöpft werden und dann, als dann endlich mal nach 8 Minuten zieht es halt wie so ein Tee, der Kaffee fertig war, dann musste man immer mit so einem Löffel in die Tasse rein, das so ganz so schlürfen, schlürfen und dann wieder in den Spuckbecher ausspucken und dann musste man das mal den Geschmack auf der Zunge zergehen lassen. Und so war das ja, dass wir dann irgendwie von den 20 dann irgendwie 3 Sorten ausgewählt hatten, unsere Vorwahlen dann mit nach Hause genommen haben, rumprobiert haben, wie du gesagt hast, Freunde. Ja. Und jetzt sind wir im Endeffekt auf die Bohne gekommen, die wir in unserem 8000 Watt Kaffee haben, angebaut in der Höhe, Höhentrainingslager-Effekt, 1700 Meter.
Genau.
Und das wird auf jeden Fall cool und das Geile war ja auch wieder dabei dann, dass wir waren ja beide in Berlin zu der Zeit und wir fahren an der Havel lang, wir sind mit dem Alex zusammen, mit dem Penny, du und ich, wir sind zusammen Rad gefahren, der Patrick war auch noch da, richtig geile Tour haben wir da gemacht, auf der Havel-Chaussee und das war wieder so auch einfach so geil, dass ich glaube, da haben wir ein oder zweimal haben wir halt einfach so Hobby-Radfahrer getroffen und da dachte ich so, wie cool das einfach ist, also ich als Profi fahre neben dir und wenn wir jetzt hier in Köln fahren, Trainingstiere mäßig, dann freuen sich viele Radfahrer auch so, wenn wir uns sehen. Und da war es wirklich zweimal so, jemand kam vorbei oder wir haben jemanden überholt und er so, hey. Und ich dachte so, ach krass, der hat mich erkannt. Er so, Julian, cool, dass du es bist. Und so, ich hab gar nicht gecheckt. So. Ja, Radprofi ist mir doch scheißegal. So. Aber hier, der 8000-Watt-Dude ist dabei. Wie cool ist das denn so, ne? Und da, ja, das ist, wir haben schon, glaube ich, da eine ganz coole Kombination jetzt gefunden. Und ja, ich glaube, das Ding wird gut. Es wird gut, ja.
Ja, nee, bin ich auch gespannt. Bin ja. Ich, freue ich mich auch drauf,
ja, auf jeden gut. Fall. Jetzt ist die Bombe hier gedroppt. Jetzt fällt mir natürlich eine Sache, die ich auch auf jeden Fall mit dir besprechen wollte, war der Marokko-Trip mit Patrick.
Ah, ja.
Das war ja wirklich einer der coolsten Dinge, die ich so auch auf Instagram, glaube ich, dieses Jahr verfolgt habe. Im Februar war das, wo ihr ja an so einem, was sagt man, so einem, also es war ja schon irgendwie ein Rennen, ein Event so ein bisschen,
ja.
Wo ihr teilgenommen habt in Marokko. Erzähl einfach mal.
Also das war parallel dazu. Wir hatten uns dafür, beworben und wurden dann nicht genommen. Da haben wir gesagt, egal, scheiß drauf, machen wir einfach Urlaub da unten, okay, in Marokko. Weil die ganzen, das war so ein Gravel-Event, Atlas Mountain Race hieß es. Und es waren auch Bekannte von uns, die dort mitgefahren sind. Und wie gesagt, wir hatten uns da das Jahr davor, ich glaube im November, beworben, wurden nicht genommen. Und dann haben wir gesagt, ey komm, lass uns doch einfach runterfahren. Die Strecken sind auf Komoot online. Wir waren noch nie in Marokko. Lass einfach mal da runterfahren. Ja? Genau, und dann Patrick und ich haben dann irgendwie, wusste ich noch, ich glaube einen Tag, bevor es am nächsten Tag losging, ich bin aus Frankfurt geflogen, er ist aus Berlin, haben wir dann nochmal kurz so Update gemacht, so, was hast denn du eingepackt, was hab ich eingepackt, so, ah, stimmt, ja, kommt das Zelt, ja, das Zelt müsste morgen, eine Stunde bevor ich losfahre, ankommen in Berlin, das war auch alles so kurz vor knapp, dann die Räder eingepackt, Patrick hatte ja sein Mountainbike, ich hatte von Standard den Pfadfinder, da hatte ich mir dann auch nochmal auch innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Tagen nochmal andere Laufradsätze, die Schaltung, also alles nochmal umgeändert, ohne groß das nochmal so zu testen, ja, bei mir. Naja, und dann sind wir da runtergefahren, runtergeflogen, Marrakesch, waren da einen Tag in Marrakesch, haben nochmal eine Gaskartusche gesucht, das hat uns einen Tag gekostet, weil die da unten keine Steckverschlüsse oder Schraubverschlüsse haben, die da unten haben, glaube ich, nur so Steckverschlüsse. Oder andersrum. Ja, und dann sind wir da halt losgefahren. Und das war, also muss ich echt sagen, einer der geilsten Trips in der letzten Zeit. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Land und Leute, super, wir hatten keinen Stress. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir wurden nie irgendwie dumm angemacht oder hatten irgendwie das Gefühl, jetzt werden wir da gleich irgendwie abgerippt. Man muss natürlich dazu sagen, wir waren auch 2 Typen. Ja, ja. Also das muss ich auch sagen, wir haben das auch von Leuten gehört, die bei dem Rennen waren oder die hatten auch Girls am Start. Frauen, die haben sich nicht so wohl gefühlt und es gab da auch so 1, 2 Situationen, wo die auch richtig grob angegangen sind. Und okay. Das ist halt auch anscheinend, oder was heißt anscheinend, ist es halt leider so in so Ländern, ja. Sie sind super freundlich, aber wenn es da irgendwie so um Gleichberechtigung oder Frauenrechte, da haben ja. Die halt, da ist da ein ist bisschen Marokko zu wenig, noch nicht so angekommen, da ist ein bisschen Sauerstofffilter im Kopf. Wie auch immer, wir hatten da unten auf jeden Fall eine gute Zeit und wir sind da halt, ja, diese Routen wurden ja als Gravel bezeichnet und manchmal dachte ich echt, also wenn hier ein Jeep durchkommt, wenn überhaupt, oder so ein Motocross, dann wäre das sehr krass. Ja. Also wir sind, ich glaube, die ersten 3 Tage, kennst du ja sicherlich von hier, wenn es, oh, jetzt wird es langsam dunkel, schnell nach Hause.
Ja.
Ha? Ey, und die ersten 3 Tage, ich glaube, wir sind 3 Stunden im Dunkeln gefahren. Also wirklich ja, im ja. Dunkeln, Dunkeln. Ja, ja, gut, ja. Es war Februar, da wird es auch schon um 6 Uhr dunkel. Ja. Aber das war krass, dann fährst du da mitten auf nowhere, ja, Wüste, Steinwüste, krasser Sternenhimmel. Krasser Sternenhimmel und du wartest da halt einfach nochmal 3 Stunden durch, weil was anderes bleibt ja nicht übrig, muss ja irgendwann mal ankommen, weil wir hatten, ich glaube die ersten 2 Tage, 3 Tage hatten wir uns so kleine Airbnbs oder so kleine Hotels, sowas hatten wir da noch gefunden und dann haben wir uns sicherheitshalber nochmal ein Zelt und so eine kleine Campingausrüstung mitgenommen, was wir im Endeffekt nicht gebraucht haben, wir haben einmal gesagt, okay, jetzt müssen wir mal Camping machen, um es zu nutzen. Das haben wir dann, glaube ich, auf dem Berg von, ich glaube, 2000 Meter gemacht, wo es super windig war. Da waren wir auch so, okay. Nee, aber ja, also es war richtig, es war teilweise bilderbuchmäßig, sind so Oasen.
Ja, voll, voll. Ich habe ja euch, beiden, weil ich auch mit euch beiden befreundet bin, privat, jeden Abend war das für mich ein Highlight. Ich war zu der Zeit bei der UAE-Tour mhm. und es war kurz davor und dann während der Rundfahrt war der genau da und ich war wirklich so jeden Abend, war das voll so geil auf Instagram, die Stories von euch beiden gucken, was ihr da gemacht habt. Und ich hatte es gestern schon, als wir abends zusammen gesessen haben und in der Pizza gegessen haben, dir erzählt so, ey, die Farben waren auch immer so geil, ja. Dieses Ocker, so diese ockerfarbene Wüste, Steinwüste. Und wie du gesagt hast, dann irgendwie nachts und Sternenhimmel und ja, total, total krasse Erfahrung und auch mal was ganz anderes. Ich habe ja auch mal einen Bikepacking-Tour gemacht, mhm. aber halt von Köln nach Hamburg ja, so. Ja. Da weiß man zu 100%, irgendwo wird man hier halt ja. Unterschlupf finden. Aber ja, so in Marokko in der Wüste stelle ich mir nochmal krass vor. Und wie du gesagt, es war ja self-supported, also ja. muss ich selbst drum kümmern. Vorher genau planen, was brauche ich. Was, und ja, cool. Ich kann mich zum Beispiel noch an die eine Story erinnern, wo wir von irgendwelchen Hirte-Hunden
gejagt
haben. Da wäre mir jetzt auch richtig das Herz in die Hose gerutscht.
Oh, das war auch so, das ging auch konstant den Berg hoch. Und teilweise war das wirklich so, du bist ja irgendwie gefühlt wirklich 3 Stunden den Berg hochgefahren. Ja. Ist ja eigentlich kein Problem, ja, aber das Ding kommt ja noch, dass der Boden ja mieseste Oberfläche hat, also noch nicht mal Gravel, also wirklich so fußballgroße Steine und ja. dann fährst du da hoch und teilweise, wir hatten echt manchmal, ich glaube, das Highlight war 1 Stunde 5 Kilometer. So, ja, und ich denke mir so, ah, jetzt müssten wir ja ankommen, Patrick, nope, noch 45 Kilometer. Ich so, Alter, genau, und unter anderem sind wir da halt auch an so einer Schafsherde vorbeigekommen und sind wir durchgefahren und irgendwann höre ich nur die Hunde, wuff, wuff. Und der Patrick, scheiße, die Hunde. Es geht ja konstant den Berg hoch. Du hast ja auch noch Gepäck. Ja. Ich so, ist dein Ernst? Und wir dann noch losgefahren. Und also wirklich so, also ich dachte auch jeden Moment, gleich fliegen uns die Bikes auseinander. Ja? Oder teilweise, wir sind halt, wie gesagt, 3 Stunden den Berg hoch, aber dann auch wieder 3 Stunden runter. Und dann ding, ding, ja. ding, ja. ding, ding. Und von den Farben auch mega geil. Wir hatten beide Kameras dabei. Eine Contax T2 und der Patrick hatte nochmal eine G2 dabei, also analog. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, auch 30 Filme verschossen, wo wir ja auch so ein Buch noch machen wollen darüber. Ja, ja, war einfach, ja, war mega. Also manchmal bist du da halt echt gefahren und dachtest, das ist so ein bisschen surreal. Also,
voll geil, voll geil. Wirklich, das war echt super cool zu machen. Kannst du vielleicht mal für die selber nicht. Wie viele Kilometer seid ihr da gefahren? Wie lange wart ihr genau da?
Wir waren, ich glaube, 10 Tage waren wir da. Dann halt so 1,5 Tage Anreise und 1 Tag Abreise. Also ich glaube, wir sind, oder waren wir 12 Tage da? Ich weiß es nicht. Also wir sind, ich glaube, 900 Ebbes sind wir irgendwie gefahren.
Das war schon echt ordentlich auf dem Gravelbike.
Und wir haben natürlich immer versucht, die Originalrouten zu nehmen. Und wir sind natürlich, ich glaube, mit der 2. oder 3. Etappe eingestiegen. Ja? Und das war, haben wir dann auch erst abends gesehen, die härteste Strecke überhaupt. Weil es gab auf der ganzen Stelle kein Dorf, wo man Wasser auffüllen konnte. War einfach gar nichts. Und Patrick's aufs Schaltauge geflogen. Mir ist erstmal meine Schaltung rausgeflogen. Ich bin da erstmal Single Speed, ich bin 3-mal explodiert. Wir haben, ich glaube, gefühlt 2-mal angehalten und uns Nudeln gekocht. Die Sonne hat gekloppt. Uns ist dann auch noch 50 Kilometer vor dem nächsten Dorf das Wasser ausgegangen. Also wie im Bilderbuch. Und wir waren, wie gesagt, davor sind wir halt angereist. Ja. Es war, wir waren alle davor noch, ich glaube, 2 Wochen davor waren wir jeder noch mal 1 Woche lang mal krank im Bett. Wir haben dann zum Glück wie aus nirgendwo war eine Hirtin, die haben wir dann erklärt so, also was ja gut ist, die sprechen ja Französisch dort unten, aber klar, irgendwann ist es halt nur noch, wie sagt man, marokkanisch, Berbersprache und haben wir denen erzählt, hier pass auf, Flasche sind leer, ob sie nicht was hätte und sie hat was, hatte dann für die Schafe, war so ein Krug, wir hatten auch so eine Pumpe dabei, weißt du, zum Filtern. Genau, haben angefangen auch zu filtern, irgendwann haben gesagt, scheiß auf, wir hatten so einen Durst, haben es einfach reingekippt, wir hatten noch nie Magenprobleme, nie, weil du natürlich in diesem Atlasgebirge, sind wir immer zwischen 1500 und 2200 Meter ist halt das Wasser super frisch, das Essen auch. Ja. Das ist jetzt nicht wie an der Küste, wo es andauernd super heiß ist, weil morgens war es richtig kalt, da sind wir halt noch mit Daunenjacke losgefahren und Beinling. Naja, und dann ab mittags um 12 hat es so geklatscht, da waren wir wieder kurz unterwegs. Ja. Nach dieser ersten Etappe wusste Körper auch Bescheid. So, morgens wurde erstmal dick gefrühstückt, aber sowas von. dann richtig viel getrunken, umgepackt. Wir haben es auch meistens morgens nie geschafft, wirklich so, wir fahren mal so 9, 10 Uhr los, wenn es noch nicht selbst ist. Es war immer bei uns so 12 Uhr, nachdem wir alles umgepackt haben, dicke Frühstück, Proviant nochmal eingekauft haben, kleines Update auf Instagram, war es immer 12 Uhr. Ja. Und die Leute auch mal, ihr fahrt jetzt nicht 12 Uhr, die Sonne steht am höchsten da durch die Wüste so, ja, oder durch die Straßen. Aber nee, da haben wir gemerkt, da war auch wirklich der Körper, hat man gemerkt, so, der ist jetzt, der weiß jetzt, was los ist. So. Ja. Wir waren zu zweit, da konnte man auch immer, man hat es dann auch immer gemerkt, so okay, wie der andere drauf ist. Das gibt auch nochmal so eine gewisse Sicherheit, als wenn du da, sagen wir mal, alleine durch die Gegend fährst, ja, so, weißt du. Und das war geil. Das war geil. Also muss auf jeden Fall, müssen wir machen irgendwann mal, ja, zu dritt.
Super, super gerne, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, nee, echt geile Sache. Und hast du noch irgendwas, worüber du gern reden willst? Ich denke mal, ich bin auf jeden Fall schon mal happy.
Also bis jetzt bin ich erstmal danke auf jeden Fall für die Einladung. Ja, wir haben es jetzt auch endlich mal hinbekommen. Ja. Über was würde ich jetzt, mir fällt jetzt direkt, ich denke, wenn der Podcast vorbei ist, fällt mir da bestimmt einiges ein.
Ich würde noch gerne über zwei aktuelle Themen vielleicht reden, die so in der Radsportwelt passiert sind.
Ah doch, ich habe auch noch was, aber erzähl erstmal. Nee.
Das Erste, was natürlich viele Leute brennend interessieren wird, was mich auch brennend interessiert, aber ich weiß eigentlich auch nur von den Gerüchten und was man so in den Medien liest, dass ja angeblich ein Transfer im Raum stehen soll von Christopher Froome.
Ah ja, genau.
Der soll ja zu Israel Startup Nation, also meinem Team, wechseln.
Geil.
Ich glaube, das Einzige, was noch nicht geklärt ist, oder man weiß nicht, ob das passieren wird, ob da was dran ist oder ob da nichts dran ist. Und das Zweite, falls sowas passiert, ist nicht klar, ob der zur nächsten Saison kommt. Oder das Gerücht besteht, dass er sogar im August, sozusagen, wenn das Transferfenster öffnet, wechseln soll. So ein Mid-Season-Transfer, also mitten in der Saison. Und dann sogar die Tour de France fahren soll für Israel Startup Nation schon mal.
Das wäre ja gestört, weißt du, was da dann los ist bei euch?
Das
wäre
so krass, wirklich.
Das, also,
da kann ich aber auch nur sagen, ey, ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich verfolge das gespannt und kann dazu nichts sagen, leider. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall super spannend, was da passiert.
Stimmt, ich habe das auch vor zwei Tagen auf Twitter bzw. Instagram gesehen. Ich dachte, Alter, was, also wenn das stimmt, so, ist auf jeden Fall cool. Aber da wird auf jeden Fall die Hölle vom Bus los sein. Ja. Aber es wäre geil, so die Trainingstiere hier in Köln mit Chris Froome immer mal, das wäre geil. So, ey, gute Chris, guck mal hier, wir fahren heute da lang. Das wäre schon.
Ja. Und das Zweite, was ich noch echt so ein bisschen auch ungläubig verfolgt habe, war ja so ein bisschen dieses Dilemma um Team Mitchell Scott. Das war auch ganz komisch, fand ich persönlich. Wie, da stand einfach in den Medien so, ja, Mitchell Scott wird ab jetzt, heißt das Team Manuela Fundación, also so ein spanisches Team, eine Non-Profit-Organisation, hinter der ein spanischer Milliardär steckt und der will einfach ein Radsportteam machen, ein Kontinentalteam, ein spanisches, und übernimmt jetzt das Team komplett, blablabla. War offizieller Press-Release draußen, alles dies, das. Irgendwie eine Woche haben die schon darüber geredet, ja, das wird jetzt vom australischen Team, das ist jetzt ein spanisches Team und unser Base wird jetzt in Granada werden und was weiß ich. Und auf irgendwie drei Tage später steht einfach wieder drin in den News so, der Team-Eigentümer von Mitchell & Scott macht Rückzieher. Der Deal wird doch nicht stattfinden. Okay. Es bleibt alles, wie es ist.
So ein bisschen so publicity-mäßig so.
Nee, ich glaube, das war einfach wieder so Radsport, wie er einfach live ist. So, ja, nee, komm, wir machen was. Und dann reden alle darüber, ohne dass was unterschrieben ist. Und dann Rückzieher. Und fand ich auf jeden Fall höchst amüsant, das auch so in den Medien zu verfolgen. Ja. Das ist, was mir jetzt so aktuell zum Radsport einfällt. Was mir noch so einfallen würde, wäre, jetzt ist Ende Juni schon wieder. Mhm. 4 Wochen. Dann wird es losgehen.
Also, dann wird wieder gewappnet.
Genau, auch so jetzt kleines Update von mir mal. So, bei mir wird es wahrscheinlich auch auf Strade Bianche oder die Burgos-Rundfahrt rauslaufen. Das eine geht Ende Juli los. Strade Bianche wäre am 1. August. Und dann steht mein San Remo bei mir im Programm am 8. August. Bin ich auch mal gespannt, wie es dann wird, bei an der ligurischen Küste bei 45 Grad lang zu ballern. So. 300 Kilometer. bin ich mal gespannt.
Ja, kannst du mich ja jetzt immer neu in Offenbach besuchen, hast du schon mal 220.
Ja, das wird wird auf jeden Fall spannend, werde ich auf jeden Fall auch, denke ich mal, in den nächsten Podcast, wenn dann die Saison näher rückt, nochmal näher besprechen. Aber das nochmal so ein bisschen zu dem aktuellen Ausblick.
Da habe ich auch nochmal eine Frage an dich, gerade zu dem Thema. Ich hatte mich nämlich letztens, war ich mit dem Jonas Rutsch von EF, der kommt ja auch aus Wiesbaden Essen, der ist ja jetzt auch im in der World Tour. Und er hatte mich auch gefragt, so er macht sich Gedanken, wie ist es denn, weil natürlich jetzt dieser Zeitplan komplett nach hinten geschoben ist. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die großen Rennen irgendwie August, September, vielleicht Anfang Oktober noch was ist, sondern die Rennen gehen ja bis jetzt gefühlt November, Dezember irgendwie so rein. Wie ist es denn zum Beispiel, ich meine, okay, du bist ein junger Rennfahrer, du bist fit, gar kein Problem. Aber wie ist es denn zum Beispiel so ein Valverde? Oder sagen wir mal, die ganzen Rennfahrer, die irgendwie Mitte, Ende 30 sind, wenn die auf einmal da nochmal mit dem großen Platten 8000 Watt da irgendwie kurz vor Weihnachten da nochmal Gas geben müssen? So, was geht denn? Also, weißt du, was ich meine? So,
Ich glaube, dass
die Einschätzung, wie die dann auch denken, so, ach du, weißt du, man hat so irgendwie die letzten 20 Jahre immer so sein Training oder keine Ahnung, der Körper reagiert ja da auch irgendwie so drauf und auf einmal musst du dem da sagen, hier Kollege, dieses Jahr sieht es mal ein bisschen anders aus, wir machen jetzt erstmal 3 Monate klassisch Training, da wo eigentlich die Hochzeit ist und dann irgendwie, wo der Körper normalerweise, jetzt geht's runter, jetzt ist eigentlich normal wieder so Training, geht's erst richtig los.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht so ein großes Problem ist, wie man sich vorstellt. Ich denke, dass ja jeder einen Trainer und ein Performance-Team um sich herum hat. Und das halt einfach dann nochmal rausgenommen wurde und dann, wie bei mir auch, dann fährst du erstmal eine Weile Grundlage und jetzt fängst du an mit Intervallen und machst einfach die intensiveren Sachen. Und der Körper weiß ja nicht, ob jetzt gerade März ist oder Juli oder was auch immer. Also das weißt du zwar im Kopf, aber das weiß dein Körper ja nicht. Also du bereitest ja immer noch deinen Körper dann auf den Höhepunkt vor. Und der Höhepunkt liegt halt jetzt einfach dann von August bis November, sagen wir mal. Also bis Dezember fahren wir auch nicht. Also der offizielle Rennkalender, ich glaube, das letzte Rennen der Saison wäre der 8. November. Also das ist dann zwei Wochen später als normal. Das geht ja auch noch. Mhm. Die Vuelta wäre dann am 8. November zu Ende. Ich glaube, es wird einfach total komisch werden, aber auch irgendwie cool. Also ich stelle es mir einfach, also falls keine zweite Welle kommt und alles geht gut, was wir natürlich alle hoffen, dann wird das, glaube ich, total crazy, dass du innerhalb von 3 Monaten eigentlich das komplette Radsportjahr, was über halt 10 Monate verteilt ist, von Januar bis Oktober, ist jetzt in diese 3,5 Monate gepresst und du hast irgendwie am laufenden Band so Tour, Vuelta, Giro, die Klassiker.
Genau, die Klassiker WM, dazwischen noch.
Die WM, so, ich meine, klar, dadurch teilt sich halt auch mehr auf, das heißt, es werden jetzt nicht mal, so, beste Beispiel ist für mich so der Tag von Paris-Roubaix. Wenn Paris-Roubaix ist, ist gleichzeitig Giro und Vuelta. Das heißt, da müssen sich natürlich die Fahrer ein bisschen aufteilen. Ja. Viele Fahrer müssen sich entscheiden, fahre ich den Giro, fahre ich den Klassiker. Das wird alles super, super spannend werden, aber auch einfach, glaube ich, für uns so, wenn du es gewohnt bist, eigentlich die Klassiker vom Kopf her.
Am Anfang.
Im Ende März, Anfang April zu fahren und jetzt fährst du die auf einmal im Oktober. Ja. Oder
und parallel dazu sind noch irgendwelche großen Rundfahrten, wo irgendwie das andere die Hälfte von deinem Team ist.
Ja. Das wird total crazy werden dieses Jahr. Ich glaube, das wird man nicht so schnell vergessen. Und auch wenn ich an den Giro denke, also bei mir ist ja immer noch, glaube ich, wenn ich eine Grand Tour fahre, dann wird es eher der Giro werden bei mir. Wenn ich mir irgendwie im Oktober vorstelle, den Dolomiten, einen Bergankauf zu haben, weiß nicht, da kann ja auch schon mal Schnee liegen.
Ja, nimm auf jeden Fall einen Schlitten mit. Weißt du? So. Passt, fahr mit dem Schlitten runter.
Das wird auf jeden Fall echt spannend werden. Das wird, glaube ich, echt cool. Und wir werden ja alle ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber es ist ja für alle gleich. Von daher, du hattest jetzt genug Zeit, dich vorzubereiten. Und ich sag mir ja auch immer persönlich so, ey, wahrscheinlich wird es das die einzige Saison meines Lebens sein, wo ich mal den April, den Mai, den Juni und den Juli eigentlich komplett zu Hause verbringen kann und mal so einen Sommer durchweg auch trainieren kann. Ja. Das habe ich auch versucht, echt gut zu nutzen. Und ja, ist es auch einfach mal schön, mal so länger zu Hause zu sein. Also für mich persönlich ist es auch gefühlt ein Sabbatjahr. Und dieses Jahr Pause gibt dir, glaube ich, im Kopf nochmal die Kraft, irgendwie nochmal 2-3 Jahre länger in deiner Karriere am Ende festzufahren. Weil sowieso bei mir jetzt, also es fühlt sich jetzt wie so ein Sabbatjahr in der Mitte der Profizeit einfach an, so, weißt du?
Man kann schon ein bisschen Gedanken machen und so und ist nicht so, okay, jetzt geht's wieder los, duf.
Ja.
Und dann ist so, sondern eigentlich mal so, okay, das ist mal so komplett rausgenommen und wie du sagst, das wird man nicht vergessen. Ja. Also
mir hat das mental eigentlich sogar echt nochmal einen ganz anderen Blick gegeben und mich auch anders eingestellt, auf das ganze Radfahrthema, weil ich glaube, für viele ist es schon mal so ein Vorgeschmack, wie ist dein Leben denn, wenn du nicht mehr Radprofi bist? Ja. Also klar, wir mussten jetzt noch trainieren, aber du hast ja nicht mal die Rennen und so. Und manche werden sich vielleicht denken, ey, irgendwie so mein Leben ohne Radrennen ist ziemlich geil, aber bei mir hat es auf jeden Fall den Effekt, dass ich jetzt wieder das total vermisse, Radrennen zu fahren und unterwegs zu sein. Und man sich so denkt, ey, auch wenn ich oft manchmal schimpfe, dass ja alles so anstrengend ist und alles so hart ist und ich bin so viel unterwegs und ich wäre mir gern zu Hause, wenn man dann mal so jetzt diese Zeit hatte, dann merkt man eigentlich so, ach, so schlecht ist das Radprofi-Leben doch nicht. Und das gibt einfach nochmal neue Kraft, so, ne? Einfach nochmal eine mentale neue Frische.
Ja, und halt auch so einen anderen Blickwinkel.
Ja,
halt.
total. Ja.
Nee, 2020 crazy.
2020 crazy. Ist crazy. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. geht ja wahrscheinlich allen so. Genießt auf jeden Fall den Sommer jetzt, Ende Juni. Juli geht's dann, Juli ist der Sommermonat schlechthin. Also genießt den Sommer, Leute. Wir hören uns demnächst wieder. Und ab 1. Juli gibt's Kaffee zu kaufen. Also Full Force voraus und gute Bohne in die Tasse. Und dann habt ihr auf jeden Fall genug Watt auf dem Pedal.
Auf jeden Fall. Ja, dann, wie gesagt, Rick, danke erstmal für die Einladung.
Sehr gerne wieder.
Wir, ihr hört von uns, beziehungsweise bald geht's wieder los. Rick hat's ja gesagt mit dem Kaffee, nächste Woche. Genau, und ansonsten, genau, zwei kleine Sachen habe ich noch kurz anzumerken.
Yep.
Also, wenn ihr auch richtig Bock habt zu wattern, was Zeug hält und jetzt vielleicht nicht in Marokko, weil jetzt ist ja eh erstmal mit dem Reisen ein bisschen schwierig, haben zwei Kollegen von mir so auch so ein Unsupported Bikepacking-Event gemacht, Bremen, Brocken, Bremen. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, innerhalb von 24 Stunden 510 Kilometer kloppen. Gibt's eine geile Internetseite, auch so eine Komoot. Und da die Komoot-Routen sind drauf. Es gibt sogar auch ein Bergsegment mit Strava. Also da kann man dann fahren, wie man will. Also ihr könnt euch auch zwei Tage locker machen oder drei. Oder wenn ihr richtig Bock habt, halt an einem Tag machen. Und das fand ich auf jeden Fall nice, weil es halt, wie gesagt, auch in Deutschland ist. Und die zweite Sache, was ich noch sagen wollte, das hatte ich vergessen, der Marc Klaus, der hat vor einer Woche oder zwei Wochen was ganz Nices ins Leben gerufen, so eine Aktion, wie man einfach ein bisschen über seinen Schatten springen soll, beziehungsweise wenn man durch die Gegend fährt, gerade mit dem Rad sieht man ja oft Müll, oft sind es ja auch Pfandflaschen und seine Aktion oder seine Bitte ist es auch einfach anzuhalten, die Pfandflaschen einzusammeln oder den Müll. Und den Erlös, gerade bei Pfandflaschen, wird dann gespendet für so eine deutsche Organisation. Halt einfach, dass man seine Umwelt ein bisschen sauber hält. Genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Aktion heißt, aber Marc Klaus, checkt es nochmal. Ich hatte es auch nochmal bei mir auf dem Profil verlinkt. Auf jeden Fall, das war gut. Das fand ich eine nice Aktion.
Ja, hört sich cool an. Kannte ich auch noch gar nicht, aber cool.
Und wie heißt sie denn? Ich glaube, die tick. Ride, Collect, Donate heißen die auf Instagram.
Okay.
Also fand ich auf jeden Fall nice. Genau, das war jetzt erstmal von meiner Seite. Ich glaube, wir haben jetzt auch echt lang gelabert.
Mir fällt jetzt sogar noch was ein. Das Ende wird wieder nach hinten verschoben, wie öfter mal hier. Von dir, Kategorie Radsport verbessern. Was wäre denn so von dir als Außenstehender, jemand, der aus der digitalen Welt kommt, so, wo du sagst, ey, da könnte der Radsport echt nochmal ein bisschen hochschalten und besser werden.
Genau. Was mir so aufgefallen ist, finde ich so bei den Rennen, ob das jetzt, ich kann jetzt nur die paar Rennen, die ich mal mitgefahren bin, also es waren ja alles so Amateurrennen, ob das jetzt rund um Henninger Turm, Eschborn, Frankfurt, Eschborn, da.
Ich glaube, die Leute
oder dieses Drei-Tage-Rennen im Schwarzwald, wie hieß es denn nochmal?
Drei-Bahn-Turnier, oder was?
Nee, vom Rick Sauser.
Ich weiß, was du meinst. Riderman.
Riderman, oder ob das jetzt bei uns im Offenbach die Offenbacher Stadtmeisterschaft ist, das ist ganz geil. Ja. Nee, aber generell manchmal so, halt wie gesagt, die Digitalpräsenz, dass die da irgendwie, also klar, wir sind in Deutschland, es ist 2020, die Leute geben sich auch Mühe, das will ich ja gar nicht sagen. Aber manchmal, so zum Beispiel diese Anmeldesachen, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen optimiert wird. Also sprich, dass man jetzt zum Beispiel nicht irgendwie einen Zettel ausdrucken muss, das Geld im Briefumschlag vorbeibringen, sondern dass das klassisch mit PayPal zum Beispiel geht . Oder dass die Tickets auf dem Handy sind, oder? Wie das Bahnticket zum Beispiel, so Sachen. Das wäre so, wo ich sagen würde, da
kann man auf jeden Fall noch mal was machen, da ist Luft nach oben, aber ich denke, das wissen auch die meisten Veranstalter oder die Leute, die da was zu melden haben, so, weißt du, und das geht ja auch nicht von heute auf morgen, aber vielleicht hilft natürlich auch so eine Krise wie jetzt, auch wenn jetzt gerade keine Rennen stattfinden, ob das jetzt im Profi- oder im Hobbybereich ist, diese Auszeit, dass die da gedacht haben, ey komm, jetzt passiert eh erstmal nichts. Ja, 3-4 Monate, vielleicht lass uns jetzt einfach mal ransetzen und da ein paar Sachen abzudaten. Genau, und ansonsten Radsport verbessern. Also, ja, die Leute sollen einfach Spaß und Freude haben. So. Das ist so mein
8000 Watt.
Genau, einfach 8000 Watt und Full Force voraus, aber immer mit Helm.
Ja,
ganz wichtig.
Ja, ist doch ein geiler Tipp. Und ich denke mal, wenn jemand digital irgendwas verbessern will bei sich, dann weiß man ja jetzt, bei welcher Agentur man sich melden muss.
Genau.
Agentur Feierabend. Also, dann jetzt wirklich tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.
Gute Rick, ja, top, super, dann weiß ich Bescheid. Ja, ich denke, vor 15 Uhr werde ich auf jeden Fall nett ankommen. So, weißt du, also ich plane so zwischen 9 und 11 loszufahren. So wie ich mich kenne, wird das eher alles related. Fahr dann ab, wie heißt es, Koblenz am Rhein lang. Der Marc Klaus, der wollte irgendwann dann nochmal vorbeikommen, den kann ich dann direkt mal vor mich spannen. Und genau, und wenn ich dann weiß, so, ich bin jetzt 100 Kilometer oder 50 Kilometer vor Köln, dann schreibe ich einfach Live-Standort. Genau, dann gehen wir ein Bier trinken und dann, ja, super, im Podcast, ey, da kriege ich bestimmt nichts raus. Bei jeder Frage, und Julie, wie geht's? Gut. Und was geht ab? Nix. Nee, aber wird geil, freue ich mich. Ja, genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, ja? Hatte, tschüss!